Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
19 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Rückzug. US-Präsident Obama kündigt den Abzug der US-Truppen aus dem Irak an. Bis Ende August nächsten Jahres. Allerdings bis zu 50.000 bleiben länger. Der Rückzug in Raten. Opel soll sich von General Motors trennen, aber nicht ganz. Was wird da beabsichtigt? Der Rücktritt in turbulenter Zeit. Nationalbankchef Roth hört Ende Jahr auf. Wer wird ihm folgen? Ein Umdenken unter Druck. Die Schweiz und das Bankgeheimnis. Umdenken wohin? Eine Hilfsaktion unter Druck. Osteuropäische Banken werden mit Milliarden unterstützt. Aus gutem Grund. Eine komplexe Diskussion in unserer Serie Energie, die Frage nach der Betriebssicherheit neuer Atomkraftwerke. Und die Schlagzeile vom Sport. Skispringer Andreas Küttel wird Nachfolger von Simon Ammann als Weltmeister von der Großen Schanze. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selg. Zuerst aber Philipp Börkler mit dem Nachrichtenüberblick.
Der amerikanische Präsident Obama hat angekündigt, dass er die US-Kampftruppen bis Ende August des nächsten Jahres aus Irak abziehen wird. Dann werde der Kampfeinsatz des amerikanischen Militärs in dem Land beendet sein. Bis zu 50.000 Soldaten sollen aber bis 2011 in Irak stationiert bleiben und vor allem irakische Truppen ausbilden sowie zivile Aufbauprojekte unterstützen. Barack Obama hatte sich während seines Wahlkampfs um die Präsidentschaft für einen Rückzug des amerikanischen Militärs aus Irak ausgesprochen. In Afghanistan dagegen will Obama die Zahl der US-Soldaten im Kampf gegen die Taliban massiv verstärken. Die amerikanische Regierung erhöht ihr Engagement bei der schwer angeschlagenen Bank Citigroup. Der Anteil des Staates an Citigroup soll auf bis zu 40% erhöht werden. Dafür solle aber kein zusätzliches Steuergeld eingesetzt werden. Die Regierung werde zusammen mit privaten Investoren einen Teil ihrer Vorzugsaktien in normale Aktien umwandeln. Dadurch können Dividendenzahlungen in der Höhe von mehreren Milliarden Dollar gekürzt werden. Citigroup hat bereits 45 Milliarden vom Staat erhalten. Zudem hat die Regierung Bürgschaften in der Höhe von 300 Milliarden Dollar für risikoreiche Wertpapiere gesprochen. Die USA spüren die Wirtschaftskrise weit mehr als bisher angenommen. Im vierten Quartal 2008 ist die Wirtschaft um 6,2% geschrumpft. Bis jetzt war die amerikanische Regierung von einem Rückgang von 3,8% ausgegangen. Dies zeigen die Zahlen des US-Handelsministeriums. So schlecht ging es der amerikanischen Wirtschaft zuletzt vor 25 Jahren. Der deutsche Autohersteller Opel hat einen Rettungsplan vorgestellt. Opel will sich vom ebenfalls maroden Mutterkonzern General Motors abkoppeln. Opel soll aber weiterhin mit GM verbunden bleiben, indem GM Technologien und Patente zur Verfügung stellt, wie Opel mitteilt. Um das Geschäft in Europa weiterführen zu können, braucht Opel schätzungsweise 3,3 Milliarden Euro. Opel hofft auf finanzielle Unterstützung durch den deutschen Staat. Die Finanzkommission des Nationalrats hat das zweite Paket des Bundesrats zur Stützung der Konjunktur genehmigt. Dafür hat der Bund einen Betrag von 700 Millionen Franken vorgesehen. Die Kommission hat dem Paket mit 20-3 Stimmen zugestimmt. Änderungen am Paket, zum Beispiel im Bereich der Sozialversicherung, wurden abgelehnt, hieß es an einer Medienkonferenz. Die Kommission verlangt vom Bundesrat zusätzlich einen Bericht über die Wirkung dieser Finanzspritze. Mit dem Geld soll vor allem in die Infrastruktur von Straße und Schiene investiert werden. Wer die Nachfolge des zurücktretenden Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank antreten wird, steht noch nicht fest. Jean-Pierre Roth hat heute seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt. Ein Nationalbanksprecher sagte, da Roth seinen Rücktritt frühzeitig angekündigt habe, könne die Auswahl eines Nachfolgers ohne Zeitdruck angegangen werden. Als Favorit gilt bei Kennern der Nationalbank SNB-Vizepräsident Philipp Hildebrandt. Ernannt wird Roths Nachfolger vom Bundesrat auf Vorschlag des Bankrates. Die Gewerkschaft Unia verlangt, dass die Pensionskassen nicht auf Kosten der Versicherten saniert werden. Laut Unia planen mehrere Pensionskassen, die Guthaben der Versicherten nicht mehr zu verzinsen. Dies wegen der schlechten Börsenlage. Das soll der Bund verbieten, denn die Erfahrung zeige, dass die Unterdeckung der Kassen auch ohne Maßnahmen aufgeholt werde, wenn die Wirtschaft besser laufe. Dem Vatikan genügt die Entschuldigung des Holocaust-Leugners Richard Williamson nicht. Sie sei vage und nicht ausreichend, erklärte ein Sprecher des Vatikans. Williamson hatte gestern in einem Schreiben zwar erklärt, es tue ihm leid, gewisse Bemerkungen gemacht zu haben. Er ließ aber offen, ob er seine Ansichten geändert hat. Der Vatikan hatte von Williamson vor Wochen verlangt, die Holocaust-Leugnung unmissverständlich zu widerrufen. Dies sei bis jetzt nicht passiert, so der Sprecher. In Israel haben sich die Vorsitzenden der beiden größten Parteien nicht auf eine gemeinsame Palästinenserpolitik einigen können. Darum ist die Bildung einer Regierungskoalition weiterhin offen. Die Vorsitzende der Kadima-Partei, Zipi Livni, sagte nach Angaben des israelischen Radios, der Chef der Likud-Partei, Benjamin Netanyahu, wolle von einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern nichts wissen. Er wolle nur einen diplomatischen Prozess unterstützen, was für die Kadima nicht genüge. Livnis Kadima war aus der Parlamentswahl als stärkste Partei hervorgegangen. Das rechte Parteienlager, angeführt von Likud, verfügte doch im Parlament über eine Mehrheit der Sitze. Der Schweizer Andreas Küttel hat im tschechischen Liberec das Weltmeisterschaftsspringen auf der großen Schanze gewonnen. Der Deutsche Martin Schmitz wurde Zweiter, der Norweger Anders Jakobsen Dritter. Simon Ammann wurde Achter. Die Klassierung steht aufgrund des ersten Durchgangs fest. Der zweite Durchgang musste zweimal abgebrochen werden. Kurz nach seinem Sieg sagte Andreas Küttel:
Ja, es freut mich unglaublich. Also, nach dem ersten Sprung schon gesagt, so viele Emotionen. Und ich habe jetzt mitgenommen, das Gefühl, auch für die Siegerehrung. Weil es ist klar, es ist anders, wenn man erfahrt in der Hütte, dass man gewonnen hat. Aber ich habe so viel Spass gehabt im Sprung und so viel auch Herz dabei, dass ich denke, dass ich verdient gewonnen habe. Nicht.
Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.691 Punkten, ein Minus von 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.145 Punkten, ein Minus von 0,5%. Der Euro wird zu 1,4812 gehandelt und der Dollar zu 1,1665. Das Wetter. Morgen Samstag ist es in der ganzen Schweiz oft sonnig. Am Morgen hat es allerdings über dem Mittelland und im Südtessin einige Nebel- und Hochnebelfelder und einen Voralpen Restwolken. Die Höchstwerte liegen im ganzen Land bei rund 12 Grad. Am Sonntag ziehen aus Südwesten immer dichtere Wolken auf. Im Westen und Süden ist gegen Abend etwas Regen möglich. Im Osten bleibt es mit Föhn noch recht freundlich. Die Temperatur reicht 12, mit Föhn sogar 15 Grad.
Sie hören nicht der Zeit auf DRS 2, auf DRS 4 News und auf der DRS Musikwelle mit diesen weiteren Themen. Das Ende eines Albtraums. Oder doch noch nicht. Obamas Rede zum Rückzug aus Irak. Die Überlebensübung in Rüsselsheim. Opels Teilaustritt bei General Motors. Der Dammbau gegen eine steigende Flut. Die Unterstützung für osteuropäische Banken und was da auf dem Spiel steht. Das Umdenken unter Druck, die Schweiz, das Bankgeheimnis und was eine neue Strategie erfüllen sollte. Der Abschied in schwieriger Zeit, Nationalbankchef Roth nimmt den Hut. Das Ende einer politischen Tradition, ab morgen gibt es die Schweizer Liberalen nicht mehr. Und eine Art virtueller Streit, die komplexe Diskussion über die Betriebssicherheit von künftigen Atomkraftwerken ist schwierig zu führen, weil es gar noch nicht gibt, was da sicher sein soll. Echo der Zeit. Abzug aller US-Truppen aus dem Irak, und zwar subito. Das war zu Beginn des US-Wahlkampfes das Versprechen, das den schwarzen Kandidaten mit dem komplizierten Namen populär machte. Jetzt ist der Mann Präsident, er fliegt nicht mehr Economy, sondern Air Force One, heute nach North Carolina, wo er erklärte, wann jetzt wie viele Truppen heimkommen sollen.
So let me say this as plainly as I can. By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end.
Um das ganz klar zu sagen, bis zum 31. August 2010 ist der Kampfeinsatz vorbei, sagte Obama vor einer Stunde auf der Truppenbasis Camp Lejeune in North Carolina. Und weiter sagte er, Amerika müsse sich jetzt auf anderes konzentrieren können, zum Beispiel den Kampf gegen die Taliban, gegen Al-Qaida in Afghanistan. Die Wirtschaft müsse wieder auf Vordermann gebracht werden.
We've also taken into account the simple reality that America can no longer afford to see Iraq in isolation from other priorities. We face the challenge of refocusing on Afghanistan and Pakistan, of relieving the burden of our military and military families, of rebuilding our struggling economy. These are challenges that we must meet and will meet.
Es geht jetzt darum, sich um diese neuen, anderen Herausforderungen zu kümmern, sagte Barack Obama vor rund einer Stunde. Peter Vögele in Washington hat diese Rede verfolgt. Peter Vögele, wenn man sich das anhört, das ist nicht mehr subito und es sind auch nicht mehr alle, die da abziehen sollen.
Das stimmt. Faktisch nähert sich der Abzugsplan von Obama dem Plan der Regierung Bush an. Wir haben denselben Endpunkt Ende 2011 und wir haben bis zu 50.000 Soldaten, die von 2010, also vom Ende August 2010 bis Ende 2011 in Irak weiterhin stationiert werden sollen. Aber wir haben ja auch noch denselben Verteidigungsminister wie George W. Bush. Dennoch möchte ich sagen, Barack Obama hat sich im Wahlkampf quasi im Kleingedruckten immer ein Hintertürchen offen gehalten. Insofern lügt er nicht. Er verweist auf das Kleingedruckte seiner Kampagne. Und ich denke, er hat ganz einfach die Realitäten anerkannt. Das ist seine Aufgabe als Präsident.
Dennoch muss er begründen, dass er von dem Großgedruckten aus dem Wahlkampf abweicht. Wie begründet er das? Ist das plausibel?
Barack Obama hat gesagt, die USA könnten nicht mehr unbegrenzt einfach diesen Krieg führen. Es gehe um die Wirtschaft, es gebe andere Aufgaben und die USA könnten nicht unbegrenzt weiterkämpfen. Er hat auch gesagt, die Lage im Irak werde nicht völlig friedlich sein. Es gäbe immer noch Nachbarn, die Einfluss nehmen würden. Er hat auch betont, dass die USA zusätzliche Anstrengungen unternehmen werden durch einen Frieden im Nahen Osten. Anders als Präsident Bush wolle die USA das Problem Irak einbetten in das Problem im Nahen Osten. Und Präsident Bush hat das ignoriert. Das waren die Hauptpunkte, die Barack Obama erwähnt hat.
Wird das seine eigenen Leute, die ihn unter anderem wegen einer relativ harten Haltung in dieser Sache gewählt haben, beruhigen? Wird er da kritisiert werden?
Er wird nicht nur kritisiert werden, er ist schon kritisiert worden, vor allem von den Demokraten im Kongress. Die haben sich vor allem empört über die Zahl der Truppen, die ab Ende August 2010 noch im Irak sein sollen. Diese 50.000 Soldaten. Nancy Pelosi, die Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat gesagt, sie hätte erwartet 15.000, maximal 20.000. Da gibt es einige Kritik, auch im Senat, und es gibt seltsamerweise Lob von den Republikanern oder eben nicht ganz seltsamerweise sogar von John McCain, dem Kriegsheld und dem Kontrahenten von Barack Obama im Wahlkampf.
Sie haben es ja gesagt, er hat das nicht zuletzt nach Absprache mit den Militärs, mit dem Verteidigungsminister gemacht, von dem Sie ja unterstrichen haben, das ist dasselbe wie vorher. Was sagen die Militärs? Ist das jetzt etwas Überzeugendes? Wird das funktionieren, dieser Plan?
Also Obama hat auf den Rat seiner Experten gehört, er hat ja seinen Plan etwas geändert. Der Abzug dauert 18 Monate, nicht 16, wie er gesagt hat. Es bleibt eine relativ starke Kraft im Irak. Also es ist eine Art Kompromiss zwischen den militärischen Experten und dem politischen Ziel von Barack Obama. Und insofern steht die Militärspitze hinter diesem Plan.
Zusammenfassend die Frage, ist das jetzt quasi der Wendepunkt in der amerikanischen Irak-Politik?
In einem Punkt ja. Der Auftrag der US-Truppen ändert sich ab 31. August 2010. Dann haben sie nur noch unterstützende Funktion. Andererseits, wie gesagt, Barack Obama hat die Realitäten anerkannt. Es wird längere Zeit eine größere Zahl von US-Truppen in der Region geben und nichts ist eigentlich in Stein gemeißelt. Die Realität wird diktieren, wie die USA sich verhalten werden. Es ist eben einfacher, in ein Wespennest namens Irak zu stechen, als sich dann aus diesem Wespennest in Aufregung dann heilt zurückzuziehen. Ein weiterer Punkt und ein letzter Punkt, der dann doch noch anders ist, ist, dass Barack Obama sagt, also wir schauen dieses Problem im Rahmen des Nahen Ostens an. Und das hat ja Präsident Bush sträflich ignoriert.
Einschätzungen von USA-Korrespondent Peter Vögele in Washington.
Für die 25.000 Beschäftigten von Opel in Deutschland war heute ein wichtiger Tag. Die Manager des deutschen Autobauers und des Mutterkonzerns GM gaben am Nachmittag bekannt, wie es weitergehen soll. Nämlich, Opel soll weitestgehend aus dem GM-Konzern herausgelöst werden. Für die Trennung braucht das Unternehmen 3,3 Milliarden Euro vom Staat. Und ganz von GM weg will man dann doch nicht. Ursula Hürzeler.
Zu Tausenden waren gestern die Opelaner auf die Straße gegangen, um noch einmal für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Die Forderung war dabei kurz und bündig.
Opel darf nicht sterben, Kolleginnen und Kollegen. Und Opel wird nicht sterben.
Das sehen die Manager von GM und der Adam Opel GmbH offenbar ähnlich. Denn zumindest im Moment soll keine der vier deutschen Autofabriken geschlossen werden. Stattdessen sieht der Rettungsplan vor, dass sich Opel vom angeschlagenen US-amerikanischen Mutterkonzern emanzipiert und künftig unabhängiger wird. Karl-Peter Forster, der Chef von GM Europe, umschrieb es so.
Wir haben einen Vorschlag ausgearbeitet, der auch mit der Mutter schon abgestimmt ist und von ihr die Zustimmung erfahren hat, das Opel-Geschäft in Europa in Form einer selbstständigen Geschäftseinheit zu führen. Das heißt ganz konkret, dass alle Aktivitäten unter Opel, unter der Adam-Opel-Firma hier in Deutschland zusammengefasst werden und damit eine rechtlich abgegrenzte, zumindest teilverselbstständigte Geschäftseinheit bilden.
Wie das im Einzelnen funktionieren soll, ist noch etwas unklar. Immerhin steht fest, dass Opel auch nach seiner Abkoppelung Teil des GM-Konzerns bleiben wird. Deshalb bekommt die europäische Tochter eine Mitgift von rund 3 Milliarden Dollar mit und freien Zugang zu Patenten und Technologien. Da all dies für einen erfolgreichen Neustart aber noch nicht ausreicht, hofft man in Rüsselsheim und Detroit darauf, dass sich bald weitere Investoren in die künftige Gesellschaft einkaufen werden. Seien das nun Opel-Händler, andere Autobauer oder sogar Staaten. Erst dann, so die Manager, habe Opel eine echte Zukunftschance. Aufgehen wird der Plan allerdings nur, wenn das neue Geld bald fließt. So richten sich nun alle Augen auf die Politiker. 3,3 Milliarden Euro sollen sie nämlich beisteuern, wenn das Projekt Opel mit Vauxhall in den nächsten Monaten nicht gegen die Wand fahren soll. Klaus Franz, als Betriebsrat der höchste Arbeitnehmervertreter in der Geschäftsleitung, glaubt fest daran, dass hier Deutschland, aber auch andere europäische Standortländer hilfreich mit Krediten oder Bürgschaften einspringen werden. Die Belegschaft, so Klaus Franz heute, sei da zuversichtlich.
Wir unterstützen diesen Zukunftsplan. Wir sind überzeugt, dass er schlüssig ist, dass er vernünftig ist und dieses Traditionsunternehmen gut zu seinem 150-jährigen Jubiläum im Jahre 2013 führen wird.
Bis es soweit ist, werden allerdings noch manche Opelaner ihre Stelle verlieren. Denn das wurde heute auf der Medienkonferenz auch nicht verschwiegen. Zwar sollen keine Standorte geschlossen werden, doch ohne Lohnabstriche und freiwillige Abgänge wird die Opel-Sanierung nicht zu haben sein. In der Krise bezahlt eben immer auch das Personal. Auf rund 1 Milliarde Euro hat die Chefetage von GM und Opel diesen Beitrag festgesetzt. Jetzt sind die Regierungen am Zug. Sie müssen in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie dem Rettungsplan trauen. Ein schwieriger Entscheid, denn solange Opel und Vauxhall nicht vollständig vom General Motors getrennt produzieren, besteht die Gefahr, dass schlussendlich die Steuergelder aus Europa in die Kassen der todkranken amerikanischen Mutter fließen. Und damit würde dann kein einziger der deutschen Arbeitsplätze gerettet sein.
Die Krise wird immer spürbarer in immer weiteren Bereichen. Das zeigt das Beispiel Opel, wie wir eben gehört haben. Das zeigt sich aber ganz speziell in Osteuropa. Heute Nachmittag haben drei internationale Finanzinstitute einen Rettungsplan für osteuropäische Banken im Wert von 25 Milliarden Euro zusammengestellt. Ich fragte unseren Osteuropa-Korrespondenten Marc Lehmann in Prag, wofür dieses Geld nötig sei.
Osteuropa braucht dringend Geld, hat einen enormen Bedarf an Kapital, um Schulden und Handelsdefizite nachzuzahlen, und Kapital ist gegenwärtig praktisch nirgends mehr aufzutreiben. Im Laufe der letzten Monate wurde sehr viel Geld aus Osteuropa abgezogen und deshalb sind die Banken nun dringend auf diese Mittel angewiesen, die von den internationalen Finanzinstituten zur Verfügung gestellt werden.
25 Milliarden sollen jetzt zur Verfügung gestellt werden. Reicht das?
Der Bedarf wäre bestimmt grösser. Die ungarische Nationalbank hat von 100 Milliarden Euro gesprochen, die nötig wären, um die Banken zu stützen. Die österreichische Regierung geht von 150 Milliarden aus sogar. Und der Chef der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung glaubt, dass sogar bis zu 200 Milliarden Euro nötig wären, um das System tatsächlich zu stützen. Also mit den 25 Milliarden kann man wahrscheinlich einfach mal das Nötigste machen.
Ich kann mich an Reportagen von Ihnen, Marc Lehmann, erinnern, noch nicht lange her, wo Sie aus Ländern berichtet haben mit 6, mit 8, mit 10% Wachstum, jetzt dies. Ist es denn überall gleich schlimm in Osteuropa?
Nein, die Situation ist nicht überall gleich. Schlimm hat es das Baltikum erwischt, dort vor allem Lettland, das offenbar kurz vor einem Staatsbankrott zu stehen scheint, dann auch die Ukraine. Und zum Beispiel auch Ungarn. Ungarn hat es versäumt, in den guten Zeiten die dringend nötigen Strukturreformen durchzuführen. Und nun fehlen natürlich die Mittel, um der Wirtschaft die dringend nötigen Impulse zu geben. Ungarn muss jetzt sogar mitten in der Krise die Steuern erhöhen. Andere Länder wie etwa Polen oder Tschechien haben die Situation hier bestimmt besser im Griff.
Kann man denn sagen, dass speziell die Länder mit gewaltigen Wachstumsraten jetzt speziell in Schwierigkeiten gekommen sind?
Nun, das könnte man vielleicht meinen auf den ersten Blick, weil das rasche Wachstum eben doch auf einem wackeligen finanziellen Grund steht. Ich glaube, es ist nicht unbedingt so. Wenn wir nochmal das Beispiel Ungarn nehmen, hier hatte man zu den Boomzeiten auch kaum mehr als 1% Wachstum. Wie sich die Situation in Rumänien und Bulgarien präsentiert, den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten in der Region, das kann man noch nicht so genau sagen. Beide Länder haben es bisher vermieden, beim IWF direkt um einen Kredit nachzusuchen. Also vielleicht kommt da die Wahrheit erst noch ans Licht. Aber insgesamt würde ich meinen, haben die Länder jetzt die größten Schwierigkeiten, denen kein Vertrauen entgegengebracht wird. Das Geld fließt dort ab, wo das Vertrauen fehlt. Das gilt zwar insgesamt mehr oder weniger für alle osteuropäischen Märkte, aber eben nicht im selben Ausmaß. Investoren und Anleger haben eben doch noch etwas mehr Vertrauen in Tschechien als zum Beispiel eben in Ungarn.
Was ist denn das Problem, das jetzt angegangen wird mit diesen Unterstützungsmaßnahmen? Wovor will man sich sozusagen schützen?
Das Wichtigste ist, dass die Banken nun gestützt werden können, die osteuropäischen, denn es sind häufig Tochtergesellschaften von westeuropäischen Banken und die könnten natürlich mit in den Abgrund gerissen werden, wenn es ihren Tochtergesellschaften im Osten schlecht geht. Das sind riesige Volumen an Krediten, die da nicht zurückgezahlt werden können. Hier sind vor allem die österreichischen Banken in Gefahr, die sehr stark engagiert sind in Osteuropa, die in den letzten Jahren aber auch sehr gut Geld verdient haben. Und dann soll auch ein Teil des Geldes direkt den Unternehmen zugutekommen, denn die Industrie leidet, die Industrie, die in den letzten Jahren wesentlich zum Wachstum beigetragen hat, Autoindustrie, Elektronik, da ist jetzt die Nachfrage nach solchen Gütern zurückgegangen, der Output geht zurück, die Arbeitsplätze geraten in Gefahr und hier will man mit der internationalen Hilfe nun auch die Industrie stützen, um auch eben möglicherweise soziale Spannungen zu verhindern.
Deres Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann im Echo der Zeit. Allmähliche Wende, Fragezeichen, Beobachtungen zum Bankgeheimnis. Bedauerlich, Kommentare zum Abgang des Nationalbankchefs. Traurig, die Reaktion im Welschland zum morgigen Ende der Liberalen. Und komplex, die Betriebssicherheit von Atomkraftwerken in unserer Serie zum Thema Energie. Das sind die weiteren Themen hier. Zum Thema der Woche sozusagen, zum Thema Bankgeheimnis. Da bewegt sich ja einiges. Erinnern wir uns, vor genau einem Jahr sagte Finanzminister Hans-Rudolf Merz in einer Parlamentsdebatte noch Folgendes.
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
Seither ist viel passiert, viel hat sich verändert. Vor einer Woche blieb Merz während der Medienorientierung zum UBS-USA-Deal auf einer harten Linie, allerdings hörbar weniger entschieden.
Das Bankgeheimnis bleibt weiterhin bestehen. Es schützt die Privatsphäre. Es schützt aber keinen Steuerbetrug.
Und dann schlug die Veränderung offenbar durch bis zum Finanzminister, der vergangenen Mittwoch deutlich relativierte.
Das Bankgeheimnis wird jetzt diskutiert im Rahmen unserer Arbeitsgruppe, unseres Ausschusses. Und ob es dann verhandelbar sein wird, das hängt auch von unseren Partnern ab. nach Maßgabe, wie sie es nämlich verhandeln wollen.
Mit dieser elastischeren Sicht ist Merz nicht alleine. Auch die Wirtschaftsministerin ließ Flexibilität erkennen. Das Umdenken geht weit hinein in bürgerliche Kreise. Inlandredaktor Oliver Washington überlegt, was da abläuft und worauf es hinauslaufen müsste.
Die Staaten brauchen Geld, viel Geld, um gegen die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise anzukämpfen. Und sie wollen es sich dort holen, wo es zu holen ist. Bei den Reichen, bei denjenigen Reichen, die ihr Geld vor dem Fiskus verstecken. Insofern zeigt die aktuelle Debatte vor allem eines, die globale Schonzeit für Reiche ist vorbei. Unter Druck gerät damit das Bankgeheimnis. Dieses schützt die Privatsphäre vor dem Staat und enthält damit einen liberalen Kern. Es begünstigt aber eben auch Steuerflucht. Das ist unmoralisch und vor allem, es richtet großen Schaden an, insbesondere auch in armen Ländern, weil die Staaten aufgrund der Steuerflucht noch weniger Geld in der Kasse haben. Der Bundesrat, so scheint es, hat zu lange in der Illusion gelebt, dass dies auf immer und ewig akzeptiert würde. Er war unvorbereitet und muss nun aus der Defensive heraus eine Strategie entwickeln, wie er die Schweiz und den Bankenplatz aus der Krise führen will. Die Schweiz wird sich bewegen müssen, auch wenn damit große wirtschaftliche Nachteile verbunden sein werden. Hält sie am Status quo fest, läuft sie Gefahr, schon bald auf einer schwarzen Liste von Steueroasen zu landen. Die Schweiz würde international an den Pranger gestellt. Deshalb und weil die UBS die Schweiz in große Probleme brachte, hat in den letzten Tagen die Verteidigungsmauer rund um das Bankgeheimnis so schnell gebröckelt. Selbst in rechtsbürgerlichen Kreisen, welche sich noch vor wenigen Wochen als vehemente Verteidiger des Bankgeheimnisses profilierten. Und wie so oft in der Vergangenheit hat die Schweiz auf Druck von außen auch jetzt wieder auf typisch schweizerische Art reagiert. Defensiv, passiv und trotzig. Warum aber nicht in die Offensive gehen? Wenn sich der Bundesrat nun entscheidet, sich zu bewegen statt sich bewegen zu lassen, so würden sich ganz neue Perspektiven eröffnen. Die Schweiz könnte auf der internationalen Bühne sagen, wir sind dabei beim Kampf gegen Steueroasen, wir helfen mit, hier etwas zu verändern und wir haben auch das nötige Fachwissen, wie hier vorgehen. Aber wir haben auch eine Bedingung. Zusammen mit der Schweiz müssten auch die anderen Länder, welche Steuergelder anziehen, ihre Gesetze ändern. Die Cayman Islands zum Beispiel, die Kanalinseln, Singapur oder auch Liechtenstein. Das würde nicht nur den armen Ländern helfen, der wirtschaftliche Schaden für die Schweiz wäre auch weniger groß. Es würde weniger Geld aus der Schweiz abfließen in eben diese Steueroasen. Die Schweiz könnte sich so vom internationalen Druck befreien und es würde nicht überraschen, wenn die Schweiz mit dieser Strategie bei den nun anstehenden Verhandlungen über die neue globale Finanzarchitektur plötzlich auch mit am Tisch säße.
Inlandredaktor Oliver Washington. 8 Jahre sind genug, sagt sich Jean-Pierre Roth. Er tritt auf Ende Jahr als Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank zurück und geht, 63-jährig, in den Ruhestand. Für seine Arbeit bei der Nationalbank erhält er viel Lob. Barbara Wittmer.
Für stabile Preise sorgen, die Konjunktur in Schwung halten, Arbeitslosigkeit verhindern. Ein Nationalbankchef muss mehrere Ziele im Auge behalten, will er erfolgreich Geldpolitik betreiben. Er muss der Wirtschaft genau die richtige Dosis Geld zur Verfügung stellen. Weder zu viel, denn dann droht Inflation, noch zu wenig, denn dann wirkt er die Konjunktur ab. Jean-Pierre Roth hat seine Aufgabe sehr gut gemacht, urteilt Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes und Mitglied des Bankrates der Nationalbank.
Jean-Pierre Roth ist der erste moderne Präsident des Direktoriums. Das heißt, er ist der erste, der eine Geldpolitik macht, die die Konjunktur stützt. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, hat die Nationalbank unter seiner Führung die Zinsen gesenkt. Das war sehr wichtig, weil so kann man die Konjunktur stabilisieren.
Dank vorausschauender Geldpolitik sei es der Nationalbank unter seinem Präsidium gelungen, die Konjunktur in Schwung zu halten.
Seine Vorgänger haben eher abstrakte Ziele verfolgt. Sie waren eher ideologisch unterwegs und wir hatten in den 90er Jahren nicht zuletzt deshalb eine lange Krise in der Schweiz.
Die Arbeit von Jean-Pierre Roth lobt auch Economist Suisse. In Roths 8 Jahren als Präsident platzte die Dotcom-Blase. Es folgten rekordtiefe Zinsen und Deflationsgefahr und jetzt die aktuelle Finanzkrise. Jean-Pierre Roth habe die Nationalbank gut durch schwierige Jahre manövriert, sagt Rudolf Minsch.
Alle diese Krisen hat er mit Bravour bestanden und hat sich durch mutige und frühzeitige Entscheide ausgezeichnet.
Ins allgemeine Lob stimmt auch Ernst Baltensberger ein. Der emeritierte Professor für Geldpolitik an der Universität Bern betont aber, der Präsident sei kein Einzelkämpfer, sondern Teil des dreiköpfigen Nationalbankdirektoriums.
Meines Erachtens ist es richtig, dass man dieses Gremium als ein Kollektivgremium wahrnimmt und nicht danach fragt, wer hat jetzt dort welche Rolle gespielt, wer hat was eingeführt.
Aber seine Rolle als Präsident habe Roth sehr gut gespielt, sagt Baltensberger. Wer Nachfolger wird von Jean-Pierre Roth, ist noch offen. Als Kronfavorit gilt Nationalbank-Vizepräsident Philipp Hildebrand. Auch dem Direktoriumsmitglied Thomas Jordan werden Chancen eingeräumt. Entscheiden wird der Bundesrat. Auch entscheidet dieser, wer ins Dreierdirektorium nachfolgt, wenn Jean-Pierre Roth Ende Jahr ausscheidet. Zum Jobprofil gehören gute Kenntnisse in Makroökonomie, Geldtheorie und Politik und im Bankwesen. Hilfreich sind zudem eine breite internationale Vernetzung und Kommunikationstalent, erklärt Rudolf Minsch von Economy Suisse.
Um dem Publikum erklären zu können, was die Nationalbank tut.
Im Vorteil sind Kandidaten aus der Westschweiz und dem Tessin, denn die beiden verbleibenden Direktoriumsmitglieder sind Deutschschweizer und ein Sitz ist üblicherweise reserviert für einen Roma oder Tessiner. Jetzt bleiben 8 Monate, um den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Jean-Pierre Roth auszuwählen.
Morgen wird geheiratet, sozusagen. Die FDP und die Liberalen vermählen sich zu einer neuen Partei, die, modern, einen Doppelnamen führt. FDP, die Liberalen. Die Zweckehe soll Liberalen und Freisinnigen in der Schweizer Politlandschaft wieder mehr Einfluss verschaffen und ist schon lange beschlossene Sache. Trotzdem dürfte diese Hochzeit vor allem in der Romandie, wo die liberale Partei noch stark verankert ist, die eine oder andere Wehmutsträne kullern lassen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Die Überraschung war groß in Genf und der Watt bei den letzten eidgenössischen Wahlen. Die SVP überholte den Spitzenreiter SP und wurde wählerstärkste Partei. Das ärgerte auch die Liberalen und Freisinnigen. Diese müssen sich damit trösten, wenigstens auf Kantonsebene einigermaßen mithalten zu können. In Genf bildet die liberale Partei noch knapp die größte Fraktion im Kantonsparlament. In der Waadt sind Liberale und Freisinnige zumindest gemeinsam noch die stärkste politische Kraft.
Und das ist der Grund, warum wir Allianz bauen müssen,
sagt Claude Rühe, Waadtländer Nationalrat und langjähriger Präsident der liberalen Partei Schweiz. Ausgerechnet er ist für die Fusion mit der FDP. Sein Großvater, ein liberales Urgestein, dürfte sich im Grabe umdrehen.
Mein Großvater hatte, sagt man in der Familie, hatte einen Baum gepflanzt, um die FDP zu hängen, weil sie unsere Feinde waren.
Ein unterschiedliches Staatsverständnis liegt zwischen den beiden Parteien. Bei der elitären liberalen Partei steht die Freiheit des Einzelnen im Vordergrund. Die Macht des Staates soll klein gehalten werden. Der welsche Freisinn hingegen betont, auch im Unterschied zur Deutschschweizer FDP, dass es einen leistungsfähigen Staat brauche, der sich auch um die Benachteiligten kümmert. Aus Feinden sind nun aber langsam Freunde geworden. Auf Bundesebene bilden Liberale und Freisinnige seit 2003 eine gemeinsame Fraktion.
Wir haben entdeckt, dass die FDP auch 2 Augen, 2 Ohren, einen Mund haben. Wir sind nicht so verschieden,
lacht der Waadtländer Nationalrat. Druck von außen hatten Liberale und Freisinnige bereits früh zusammengeführt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts, als beispielsweise die neue Sozialdemokratische Partei das politische Bild veränderte. Der Freisinn, der die Anfänge des Bundesstaates dominierte, kam unter Druck.
Das politische Leben wurde total verändert. Das war eine Bewusstwerdung der neuen Realität,
erklärt der Historiker und Publizist Olivier Meuli. In einigen Kantonen gründeten deshalb die liberalen und radikalen Kräfte 1894 die FDP. In den protestantisch-konservativ geprägten Kantonen Basel-Stadt, Neuenburg, Genf und im Waadtland hingegen blieben die Liberalen neben der FDP eine starke politische Kraft.
Die echten Konservativen waren die Liberalen.
Das blieb über 100 Jahre so. In letzter Zeit haben jedoch Liberale wie auch die FDP ihren konservativen Flügel zum Teil an die SVP verloren. Dafür sind sie sich näher gerückt. In Sachfragen stimmen die beiden Parteien heute oft überein. auch wenn es bei der Grundsatzfrage, wie viel Staat verträgt die Schweiz, immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten kommt.
Manchmal streiten wir uns mit den FDP, selbst in der Fraktion in Bern, weil wir die Kompetenzen der Kantone beibehalten wollten zum Beispiel.
Sagt der liberale Nationalrat Claude Rueh. Die Fusion der Parteien auf Bundesebene bringt auch Bewegung in die Kantone. Die Neuenburger Kantonalparteien haben schon fusioniert. Im Waadtland haben FDP und Liberale heute einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. In Genf hingegen gehen die beiden im Herbst vermutlich noch einmal getrennt in die Kantonswahlen. Manchmal braucht es eben Zeit, bis aus Freundschaft Liebe wächst.
Der Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser war das. Wir kommen zum Dossier Energie. In der Schweiz kommen heute schon 40% der elektrischen Energie aus Kernkraftwerken. Daran soll sich auch in Zukunft kaum etwas ändern. Bewilligungsgesuche für 3 neue AKWs sind derzeit hängig. Die sollen ab etwa 2020 ans Netz gehen und die bisherigen Werke in Mühleberg und Betznau ersetzen. Die AKWs der 3. Generation werden effizienter, wirtschaftlicher und vor allem noch sicherer sein. Das verspricht die Atomindustrie. Aber viele bleiben bei diesen Sicherheitsfragen skeptisch. In unserer Serie von Beiträgen zum Thema Energie leuchten wir heute die Problematik der Betriebssicherheit von AKWs aus. Diese ist bekanntlich nur eines von mehreren Themen im Zusammenhang mit Atomkraftwerken. Die Entsorgung des radioaktiven Materials wäre ein weiteres. Aber heute jetzt mal zu dieser Frage der Reaktorsicherheit. Die ist komplex genug. Christian Heuss von der DRS Wirtschaftsredaktion.
Noch sicherer, billiger und effizienter. Mit diesem Slogan wirbt die Atomstromindustrie für ihre neuen Kraftwerke der 3. Generation. Ein Slogan, den Horst Michael Prasser, Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich, so unterschreibt.
Noch sicherer bezieht sich darauf, dass in diesen Kernkraftwerken Sicherheitssysteme existieren, die alle denkbaren Störfälle automatisch beherrschen können. Man denkt also durch, welche Störfälle könnten auftreten und baut für alle diese Störfälle Sicherheitssysteme, was eben in der Generation 2 noch nicht der Fall war.
In den heutigen Kraftwerken der Generation 2, beispielsweise in Leibstadt oder in Gösgen, sind bei einem schweren Störfall, zum Beispiel einer Kernschmelze, Entscheidungen und Eingriffe der Operateure innerhalb von etwa einer halben Stunde notwendig. Dank neuer Steuerungstechnik und Automation verlängere sich nun diese sogenannte Karenzzeit in den neuen AKWs.
Und diese Karenzzeit ist bei Reaktoren der Generation 3 und 3 Plus durch das Vorhandensein dieser automatischen Systeme einfach viel, viel größer. Die ist zwischen 8 Stunden und 72 Stunden, je nach Reaktortyp.
Das ermögliche den Kraftwerksbetreibern, weitergehende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel um nach einer Kernschmelze den Austritt von Radioaktivität in die Umgebung zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Zudem, so Horst Michael Prasser, dessen Lehrstuhl an der ETH Zürich von den Atomkraftwerksbetreibern in der Schweiz finanziert wird, zudem seien die Sicherheitssysteme durchgehend vierfach ausgelegt und auch räumlich getrennt. Innovativ seien die neuen passiven Sicherheitssysteme wie der sogenannte Core Catcher oder Kernfänger.
Wenn dann wirklich ein Kernschaden nicht mehr vermeidbar ist, dann wird der Kern über eine Rutsche zu einer Ausbreitungsfläche geleitet, damit es gekühlt werden kann, ohne dass das Gebäude Schaden nimmt.
Durch diese Rutsche soll der geschmolzene Reaktorkern aus dem Druckwasserreaktor geführt und so die Gefahr einer Überhitzung des Druckwasserreaktors gebannt werden. Diese Sicherheitssysteme sind da für den höchst unwahrscheinlichen Fall einer Kernschmelze. Die AKW-Erbauer rechnen mit höchstens einem schweren Unfall in 100.000 bis 1 Million Betriebsjahren. Und selbst bei diesem schwerst anzunehmenden Störfall sei die Wahrscheinlichkeit, dass Radioaktivität austrete, nochmals um einen Faktor 10 tiefer. Aller Wahrscheinlichkeitsrechnungen zum Trotz, die Möglichkeit eines schweren Unfalls blieben bestehen, meint Michael Seiler vom Öko-Institut in Darmstadt. Er gilt als kritischer Beobachter der Atomindustrie, ist aber auch Mitglied der Deutschen Reaktorsicherheitskommission.
Die neuen Kraftwerke der Generation 3 haben den gleichen physikalischen Aufbau, also es kann dort genauso gut passieren wie bei den älteren, bloß sind etwas mehr Sicherheitssysteme vorhanden, damit ist die Wahrscheinlichkeit etwas geringerer, dass ein schwerer Unfall passiert.
Ob allerdings die neuen passiven Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel dieser Reaktorkernfänger, bei einem schweren Unfall ausreichen, das sei auch unter Fachleuten umstritten.
Es ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass der schwere Unfall anders abläuft und die Schmelze dann gar nicht in den Corecatcher gelangt und dann gibt es nach wie vor die Möglichkeit schneller Freisetzungen.
Kurz, die Sicherheitstechnik der neuen Generation sei verbessert, aber die grundlegenden Risiken der Atomtechnik blieben bestehen. Szenenwechsel. Auf der Halbinsel Olkiluoto in Finnland wird derzeit intensiv gebaut. Wie ein strahlender Leuchtturm an der Küste sollte dieses erste europäische AKW seit 15 Jahren den Weg in eine neue Atomstromzukunft weisen. Beim Spatenstich 2005 feierte Areva, das deutsch-französische Bauerkonsortium, den Bau dieses sogenannten europäischen Druckwasserreaktors EPR als Zeichen der Renaissance der Atomindustrie. Doch nun, 4 Jahre später, die Krise. Die Kosten explodieren von 3 auf über 5 Milliarden Euro. Die Bauzeit hat sich von 4 auf mindestens 7 Jahre verlängert. Schlampereien auf der Baustelle führen zu Sicherheitsbedenken.
Das kommt für mich nicht ganz unerwartet.
Das Kraftwerk in Finnland sei, so Stefan Hirschberg, Experte für Sicherheitsanalyse am Paul-Scherrer-Institut, weltweit das erste seiner Art. Mit Kinderkrankheiten müsse man bei einem solchen Prototyp rechnen.
Das ist eine große Herausforderung für die Baufirma, also in diesem Fall Areva, aber auch natürlich für die Behörde. Die finnische Behörde ist auch eine sehr, sehr harte Behörde. Sie schauen sich das sehr gründlich an und es ist gut so.
Gut, auch weil dieser Reaktortyp EPR für ein Kraftwerk in der Schweiz zur Diskussion stehe. Bis dann, meint Stefan Hirschberg, könne man davon ausgehen, dass diese Kinderkrankheiten beseitigt seien. Helmut Hirsch ist selbstständiger und unabhängiger Nuklearsachverständiger. Er erstellt zum Beispiel für die österreichische Regierung Gutachten zur nuklearen Sicherheit. Vor 3 Wochen hat er die Baustelle in Olkiluoto besichtigt. Seine Analyse, der EPR leide nicht nur an Kinderkrankheiten.
Wenn es nur das wäre, könnte man ja sagen, okay, Erfahrung sammeln und dann wird das schon besser klappen. Ich denke aber, dass es nicht nur das ist.
Vielmehr deuten die Probleme in Olkiluoto auf strukturelle Probleme in der Atomindustrie hin. Areva hat das Olkiluoto-Kraftwerk schlüsselfertig für 3 Milliarden Euro angeboten und damit teurere Konkurrenten aus den USA und Japan ausgestochen. Im Bau seien nun überall Kosten optimiert worden, Qualität und Sicherheitsdenken sind dabei auf der Strecke geblieben.
Was zum Beispiel dann dazu geführt hat, dass Teile für die innere Hülle, die wurden in Polen gefertigt, aufgrund veralterter Konstruktionspläne. Da waren dann die Löcher für die Rohrdurchleitung an der falschen Stelle. Also wieder zugeschweißt werden oder an anderer Stelle durchgeführt. Übrigens eine polnische Firma, die keinerlei Erfahrung im Bau von Kernkraftkomponenten hatte, die bisher bekannt wurde für den Schiffsbau und für den Bau von Ausrüstungen für Brauereien.
Die finnische Atomaufsichtsbehörde STUK hatte noch kritisiert, dass Areva mit Firmen zusammenarbeite, die keinerlei Erfahrung im AKW-Bau mitbringen. Auch beim Betonfundament sind gravierende Fehler gemacht worden, unter anderem, weil man Kosten senken wollte.
Die bange Frage ist natürlich dabei, eine ganze Reihe von solchen Schlampereien sind entdeckt worden. Die Frage ist natürlich, wie viel gibt es eventuell noch, das eben überhaupt nicht bekannt worden ist.
Man könne zwar davon ausgehen, dass die finnische Atomaufsichtsbehörde gute Arbeit leiste, ein Restrisiko bleibe aber bestehen. Doch die Probleme in Finnland seien nicht nur das Resultat des wirtschaftlichen Drucks. Es fehle schlicht an Expertise in der Branche, sagt Michael Seiler, denn die Erbauer der heute laufenden Kraftwerke seien inzwischen pensioniert.
Die Leute, die in der Praxis gelernt haben, wo der Teufel im Detail liegt, sind längst weg. Und die neuen Leute haben eben die Erfahrung nicht. Und die Bedingungen sind eigentlich härter, als sie vor 30 Jahren waren. Die Frage ist, ob die Herstellerindustrie überhaupt in der Lage ist, diese Schwachstellen wirklich in den Griff zu kriegen.
Fachkräfte fehlen nicht nur den Kraftwerkserbauern, sondern auch den kontrollierenden Behörden. Das Problem haben auch die AKW-Betreiber in der Schweiz erkannt. Seit 2006 sponsern sie der ETH den Lehrstuhl in Reaktortechnik von Michael Prasser.
Als ich hierher kam vor 3 Jahren, da saßen 3 Leute in der Vorlesung. Jetzt habe ich eben Vorlesung 44 Studenten. Ja.
Das Interesse für AKW-Technologie ist offenbar wieder erwacht. Einen neuen AKW-Boom garantiert dies allerdings noch lange nicht.
Das Dossier von Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Georg Auftermauer, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.